Inklusion ist tatsächlich ein schwieriges Thema nach wie vor. Es hatte auf einmal eine enorme Ernsthaftigkeit, unser gemeinsames Leben. Aber ich versuche, die Dinge immer sehr ins Positive zu drehen. Ich glaube, es gelingt mir auch.
Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge meines Podcasts Gespräche über Wandlung. Heute bin ich zu Gast bei der ehemaligen Pharma-Referentin, Mutter von Zwillingen und Newcomer-Model Eva-Maria Nemetz in ihrem schönen Zuhause in Hamburg. Hallo, liebe Eva-Maria.
Hallo, liebe Tanja. Ich freue mich sehr und fühle mich wahnsinnig geehrt, dass du mich erwählt hast.
Das freut mich auch. Du bist 1955 in Stade an der Elbe geboren, Sternzeichen Fische, so wie ich. In Hamburg aufgewachsen, nachdem dein Vater, der eine leitende Position bei der Deutschen Post hatte, 1959 von Stade nach Hamburg versetzt wurde. Dort zog dir dann zu den Eltern deiner Mutter. Ein Jahr später kam dein Bruder zur Welt, der heute Architekt ist. Deine Mutter, eine Hamburgerin, war vor ihrer Ehe Krankenschwester in einem Lazarett. Beide Väter deiner Eltern arbeiteten interessanterweise in der gleichen Branche. Der deines Vaters hatte ein Modegeschäft in Stade und der deiner Mutter leitete ein Karstadthaus und war gleichzeitig verantwortlich für den gesamten Modeeinkauf. Deine starken Großmütter waren diejenigen, die deine Eltern miteinander verkuppelten. Aufgrund des Männermangels nach dem Krieg gab die Mami deiner Mutter eine Annonce für ihre Tochter im Hamburger Tagblatt auf. Die Mutter deines Vaters las diese und arrangierte sofort ein Treffen für ihren Sohn. Deine Mutter war zu diesem Zeitpunkt nämlich schon 28 Jahre alt und damals empfand man das als sehr spät für eine Heirat und auch eine Familiengründung. Es passte gut zwischen den beiden, zeitnah wurde geheiratet. Ein Jahr darauf, 1955, wie gesagt, kamst du auf die Welt. 5 Jahre später, 1960, dann dein Bruder. Haben deine Eltern, die ja Jahrgang 23 und 25 sind, jemals mit euch Kindern über den Krieg, ihre Gefühle und ihr Erleben in dieser Zeit gesprochen?
Also, ja, haben sie, aber sie haben tatsächlich im Krieg beide Eltern nicht gelitten. Also sie haben es eigentlich immer gut gehabt, tatsächlich. Das kann man, ja, sie haben nie Hunger gelitten. In Stade, meine Großeltern haben dann ihre Mode, die hatten ein Brautausstattungskaufhaus. Die haben dann viel getauscht mit Bauern in der Umgebung und meine Großmutter sagte, ich kann die Enten allmählich nicht mehr sehen. Also die haben tatsächlich nie gelitten, eigentlich auch. Und meine Mutter in Hamburg, ja, es wurden natürlich Flüchtlinge in unserem Haus aufgenommen, aber sie haben eigentlich nie im Krieg tatsächlich so gelitten. Mhm. Außer mein Vater natürlich, der im Krieg war und verwundet wiederkam, der war in Russland.
Hat dein Vater, also der ja im Krieg war, hat der irgendwie auch viel erzählt? Hat der, ja, ich weiß auch, mein Papi hat dann immer gesagt, ja, wenn ihr wüsstet, wie das ist, zu hungern, wenn ihr wüsstet, wie das ist, ist barfuß dann aus Gefangenschaft geflohen. War das sozusagen etwas, was euch begleitet hat in eurer Kindheit?
Also tatsächlich nicht, Tanja. Also mein Vater, ja, es hat ihn wohl sehr belastet, aber er hat nie wirklich darüber gesprochen. Mhm. Also ja.
Ein bisschen für sich behalten, wie ja so viele in der Zeit.
Ja, ja, ja.
Wie empfindest du rückblickend deine Kindheit und wie hast du sie als Kind empfunden?
Meine Kindheit als Kind. Ich war ein wahnsinnig behütetes Kind. Ich war bis zu meinem 5. Lebensjahr auch alleine. Mein Bruder wurde dann 5 Jahre später erst geboren. Meine Mutter sagte mal, ich glaube, sie hatte immer ein schlechtes Gewissen, du solltest nicht alleine bleiben. Und deswegen haben wir dann nochmal ein Kind bekommen. Ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Bruder natürlich habe.
Du wurdest das verzogene Einzelkind.
Ich war ein sehr verzogen, ja, tatsächlich war es wirklich.
Gedacht, so geht's nicht weiter.
Ja, ich liebte meine Großeltern in Stade. Ich war immer bei meinen Großeltern und auf Helgoland, so die Zeiten, das erinnere ich. Ich war ein sehr verwöhntes erstmal Einzelkind.
Ja. Und waren deine Eltern eher locker oder waren die ein bisschen strenger? Wie waren die?
Also ich durfte eigentlich immer ganz viel, erinnere ich noch. Also wenn meine Mutter was verboten hat, dann hat es mein Vater erlaubt und eigentlich umgekehrt. Also ich war ein sehr, sehr, sehr von meinen Eltern geliebtes Kind tatsächlich.
Also die waren auch
nicht
ängstlich.
Und sie waren nicht streng. Und ich hatte allerdings, mein Vater war doch eher sehr ängstlich. Er war ja auch beamtet. Und später, als ich dann älter wurde, wäre es ihm am liebsten gewesen, wenn ich auch bei der Post angefangen hätte. Und also er war immer sehr auf Sicherheit aus.
In deiner Teenagerzeit hast du eine Realschule besucht, warst dort die Modeikone schlechthin, ja, passend zu den Anfängen der 70er Jahre, ja, mit Mary Quant, Minikleid, Maxi-Mantel dazu, lange blonde Haare und natürlich dann auch irgendwann Dauerwelle,
oh ja,
die du dir sofort hast machen lassen, als du das Musical Hair mit Donna Summer in Hamburg gesehen hast. Nach deinem Realschulabschluss absolviertest du eine Lehre als Arzthelferin und lerntest in dieser Zeit, du warst gerade mal 17, deinen ersten Mann Peter kennen.
Ja.
Und ab diesem Moment seid ihr irgendwie unzertrennlich gewesen. Dein Vater erlaubte sogar, was ja damals schon ein bisschen modern war, dass er bei euch daheim einzog und dort mit dir in sogenannter wilder Ehe zusammenlebte. Jedoch musstet ihr euch, als du 18 warst, verloben, damit die Nachbarn nicht tratschen.
Oh ja.
Mit 21 hast du dann geheiratet, also ihn geheiratet.
Ja.
Du warst also sehr jung, hattest bis dato sehr wenig Erfahrung mit Männern. Das hast du aber schnell nachgeholt und bereits nach 2 Jahren Ehe eine heiße Affäre mit deinem 22 Jahre älteren Fahrlehrer, während du den Führerschein machtest. Ein besseres Alibi gibt es wohl nicht, meiner Meinung nach. Ja. Fühltest du dich in dieser Zeit auch irgendwie schuldig? Hast du es dann deinem Mann letztendlich auch irgendwann gebeichtet?
Auf gar keinen Fall. Es war wahnsinnig aufregend, dieser deutlich ältere Mann, 45-jährig mit grauen Schläfen. Ja, wir haben uns dann in Hamburg, konnte man teilweise im Old Commercial Room, also Hamburger kennen dieses Restaurant immer noch, gibt es immer noch, da konnte man stundenweise Zimmer mieten. Also es war sehr, sehr aufregend und ich hatte natürlich ein sehr schlechtes Gewissen ihm gegenüber und habe es ihm verheimlicht, ja.
Doch, ja,
also er hat es auch nie rausbekommen tatsächlich.
Aha. Ja, ich habe mir da auch oft schon Gedanken gemacht, ob das vielleicht am Ende für denjenigen besser ist, wenn man etwas nicht beichtet.
Genau.
Weil das Beichten ist ja oft eine Verlagerung des schlechten Gewissens. Und man hat sich dann vielleicht reingewaschen, so ungefähr, ich habe es ja gebeichtet, aber der andere muss ja dann auch damit leben. Und manchmal ist es vielleicht auch besser, wir haben unsere Geheimnisse. Jetzt gab es diese Ehe ja noch etwas länger, auch ein bisschen, sagen wir mal, mehr so auf dem Papier. Du liest es schon längst wochenlang alleine in Ibiza in den Diskos krachen, warst 4 Jahre mit einem Tennisprofi mit Porsche und Jagdrevier liiert, zogst dann 1981 mit 26 in deine erste eigene Wohnung, hast deinen Job als Arzthelferin irgendwann an den Nagel gehängt, dann in München eine Ausbildung als Pharmareferentin absolviert und warst 83 mit 28 dann auch endlich offiziell geschieden. Hm. Sind denn du und dein erster Mann Freunde geblieben?
Er ist immer in meinem Herzen gewesen und ist es auch immer noch, obwohl wir jetzt nicht mehr viel Kontakt haben. Aber er war immer unser guter Freund. Auch mein jetziger Mann hat ihn kennengelernt und auch meine Kinder, als sie noch ganz klein waren. Er hatte ein Motorrad und unser Niki durfte dann auf seinem Motorrad sogar sitzen. Also wir waren immer wirklich gute Freunde.
Warst du es eigentlich immer, die die Männer verlassen hat, oder haben deine Männer dich verlassen?
Also ich wurde tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke, im Leben tatsächlich nie verlassen. Ich war es immer. Ja, ich war es.
Ja, du hast den Schlussstrich gezogen.
Ja, doch.
Ja, man sagt den Frauen ja nach, dass die eher auch mal gehen, auch wenn sie noch nicht einen neuen Partner haben. Und ja, bei mir war das nicht so. Ich habe auch immer meine Männer verlassen. Aber ich hatte dann schon immer eine leichte Überschneidung.
Das hatte ich auch allerdings, ja.
1984 kam dann der bestimmte große Tag, auf den sicherlich jeder Mensch in dieser Welt hofft. Du bist der Liebe deines Lebens begegnet. Es war am Timmendorfer FKK-Strand, als du einen 1,93 Meter großen, gut aussehenden Mann mit langen Haaren erspähtest und dein Herz fast stehen blieb. Dein erster Gedanke war einer, den man eigentlich, sicher fälschlicherweise, nur den Männern zuschreibt: den muss ich ins Bett kriegen. Eine Freundin von dir steckte ihm wenig später im Café Wichtig, irgendwie so ein Treffpunkt dort, ich kenne nicht, einen Zettel von dir und mit deinem Namen und deiner Telefonnummer zu. Er rief gleich abends an. Und, meine Frage, lag er dann auch gleich in deinem Bett?
Nein, Tanja. Ich war ja dann auch manchmal ein ordentliches Mädchen, oder wo mir Männer wichtig waren, da habe ich mich dann doch ein bisschen eher zurückgehalten. Nein, nein, wir haben uns getroffen. Es war wahnsinnig aufregend. Wir haben ein bisschen geknutscht an der Alster. Er hat mich nach Hause gebracht und ich habe dann tatsächlich gesagt, so, dieser Part war meiner und jetzt bist du dran. Und von da an haben wir uns tatsächlich ständig gesehen, ja.
Und heute noch. Dieser Mann liegt nämlich auch heute noch in deinem Bett.
Das stimmt.
Zwei Jahre nach eurer ersten Begegnung, 1986, seid ihr hier in diese Wohnung nach Eppendorf gezogen, in der wir hier gerade sind und den Podcast führen. Habt dann 1990 geheiratet und drei Jahre lang versucht, ein Kind zu bekommen. Das war ja doch ein langer Weg. Leider hattest du schon vor eurer Hochzeit eine Fehlgeburt und damals auch ein Jahr danach. 1992 begabst du dich dann in professionelle Hände zu Dr. Professor oder Professor Dr. ich weiß gar
Leidenberger.
Ja. Der erst einmal deine verklebten Eileiter operierte oder verstopften oder wie auch immer man das professionell nennt und dann später eine Insemination vornahm. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt, aber dann beim zweiten Mal.
Eigentlich beim dritten Mal sogar.
Oder beim dritten Mal.
Ja, ja.
Es war dann schon wurde euer Traum endlich wahr. Du warst schwanger mit Zwillingen, die dann 1993 auf die Welt kamen. Wie beschreibst du dieses Gefühl, als Frau nicht zu wissen, ob man jemals fähig ist, Kinder zu gebären? Oder gibt es gar keine Worte für dieses Gefühl?
Also das Gefühl kann ich eigentlich jetzt gar nicht so beschreiben. Ich war bei dieser Koryphäe, ein bekannter Mann hier in Hamburg, wie gesagt, Professor Leidenberger, eine lange Zeit auch. Und ich habe tatsächlich alles gemacht, machen müssen, um ein Kind zu kriegen. Ich wollte es unbedingt. Und ich erinnere noch die Worte von Professor Leidenberger, Frau Nemetz: Sie müssen auch Schicksal akzeptieren. Das kann ich nicht und das konnte ich auch damals nicht. Schicksal bin ich. Ich habe es in meiner Hand und ich mache alles, soweit es geht, um mit diesem wunderbaren Mann ein Kind zu kriegen. Und es hat ja dann auch geklappt. Es wurden ja dann auch zwei.
Aber trotzdem nochmal zurück, als es eben nicht geklappt hat, also die Fehlgeburten, dann eben doch immer dieses Gefühl vielleicht, ich weiß es nicht, ich habe es nicht erlebt, aber ist da etwas so wie, funktioniere ich nicht richtig, versage ich als Frau oder denkt man da gar nicht drüber nach?
Nein, ich habe wirklich tatsächlich, jetzt wo du so sagst, wenn ich jetzt so drüber nachdenken sollte, nein, ich habe so nie darüber nachgedacht. Ich wollte es, ich ziehe das durch, das Thema, und ich kann dann verzweifeln, wenn es absolut nicht klappt. Wenn
also
ich wirklich,
hast du Hoffnung immer gehabt?
Immer.
Und du hast auch dran geglaubt, dass es mal klappt.
Also ich habe die Hoffnung nie aufgegeben und wie gesagt, ich habe viel machen müssen, nicht nur diese eine Eileiteroperation. Nein, ich habe nie die Hoffnung aufgegeben. Ich hätte es bis zuletzt durchgezogen, bis mir wirklich gesagt wird, so, es geht wirklich nicht. Und ich habe ja tatsächlich zwei tote Kinder in mir gehabt. Einmal nach der 14. Woche, einmal dann nach der 7. Woche. Das war eine besondere Allergie, sag ich mal. Ich kann es jetzt schwer erklären. Auf das Blut meines Mannes zum Beispiel. Also wir sind in Kiel gewesen mit einer besonderen Impfung, die ich mit seinem Blut bekam. Und naja, es ging dann immer so weiter. Also die ganze Geschichte doch hat natürlich auch mit uns beiden was gemacht. Aber ich hätte es nie aufgegeben und Schicksal nicht akzeptiert.
In deinem großen Glück, endlich eine lange Schwangerschaft zu erleben und auch zu wissen und zu glauben, dass bald zwei gesunde Kinder zur Welt kommen werden, änderte sich alles, als nur 7 Wochen vor dem Geburtstermin bei einer Routineuntersuchung festgestellt wurde, dass die Kinder zwar lebten, aber sich nicht bewegten. Man riet dir doch am besten am gleichen Tag, also bald, also recht bald in die Klinik zu gehen, um dort eventuell die Geburt einzuleiten. Wenn ich das jetzt richtig erklärt habe. Du bist dann mit deinem Mann erstmal was essen gegangen, in der Annahme, dass du ja doch gestärkt eventuell in diese Geburt gehen wolltest, falls diese überhaupt stattfinden würde. Und Stunden später bist du dann in die Klinik. Und dort erst hat man festgestellt, dass du an einer schwangerschaftsbedingten Erkrankung leidest, dem HELLP-Syndrom, einer schwerwiegenden Lebervergiftung, dessen Ursache bis heute nicht eindeutig geklärt ist. Zu spät wurde dies erkannt und auch zu spät konnte reagiert werden. Und somit nahm das Drama seinen Lauf. Deine Zwillinge, ein Mädchen und ein Junge, wurden zwar sofort per Kaiserschnitt geholt. Deine Tochter Anna-Maria ging es gut, aber dein Sohn Nikolas hatte eine Gehirnblutung und bekam dadurch zu wenig Sauerstoff und ist seitdem behindert. Er leidet an der Tetraspastik am ganzen Körper und ist an den Rollstuhl gefesselt, kann nicht lesen, rechnen, nicht schreiben. Heute ist er 29 Jahre alt und lebt seit 10 Jahren mit 7 anderen Behinderten in einer 24-Stunden betreuten Wohngemeinschaft hier in Hamburg und arbeitet in einer Musikwerkstatt. Wie schwer ist dein Weg bis heute mit einem behinderten Kind? Und wie viel Kraft und wie viel Leid kostet es dich wahrhaftig? Und welche innerlichen Wandlungen hast du bei dir insbesondere durch dieses Schicksal wahrgenommen?
Vielleicht noch mal ganz kurz vorweg, Tanja, das Schlimmste an diesem Ganzen war, dass der Chefarzt damals in der Klinik, ein Spezialist für Zwillingsgeburten, mir versprochen hat, er ist immer da, ob Tag und Nacht, immer. Und er war letztlich derjenige, der nicht da war und dadurch wurde diese ganze Entbindung leider dramatisch hinausgezögert. Im Grunde hat er Schuld gehabt. Also, wir haben auch versucht, gegen anzugehen, gerichtlich, aber das hätte keinen Sinn gemacht. Wir hätten nur gelitten, noch über Jahre, und es hätte eigentlich gar nichts gebracht. Es ist ein ganz schwerer Weg mit einem behinderten Kind, oder so ein Kind zu haben, es belastet unendlich. Das ist natürlich unsere große Familiengeschichte. Und natürlich auch unsere Tochter betreffend. Es sind ja Zwillinge, zweieiige natürlich, Tochter und Sohn. Und es ist einfach eine große Aufgabe, beiden Kindern, vor allen Dingen auch unserer Tochter, gerecht zu werden. Mhm. Nicht immer nur den Fokus auf unseren Sohn zu haben, sondern genauso natürlich auf unsere Tochter. Ich hoffe, wir haben alles richtig gemacht. Natürlich kann man nicht alles richtig machen, das ist ganz klar. Aber es ist eine immer noch belastende und mich belastende Aufgabe und das wird es auch immer bleiben. Ich glaube, wir haben zumindest viel richtig gemacht. Wir haben wahnsinnig viel Therapien mit unserem Sohn durchgezogen, finde jetzt nicht das richtige Wort. Wir waren in Budapest unternommen. Wir haben dort zu einer besonderen Therapie. Wir haben das nach Hamburg geholt. Also wir haben, glaube ich, alles mit ihm gemacht, was man machen konnte. Auch heute bekommt er noch zweimal die Woche Therapien. Er ist ein fröhlicher, positiver, großartiger junger Mann geworden, der seine Situation sehr gut reflektieren kann und auch sehr klar ist in seinem Kopf, natürlich immer mit gewissen Einschränkungen. Ja, und unsere Tochter ist ein wunderbares junges Mädchen geworden, ein ganz anderes Leben, was sie führt, tatsächlich.
Und wie hat es nochmal auf den Punkt die innerliche Wandlung? Also du bist ja sicherlich nicht der gleiche Mensch, der du zuvor warst, also bevor du diese Kinder bekommen hast und auch dieses Kind mit all den Erlebnissen, mit all den Höhen, mit all den Tiefen. Aber hast du dich in deinem Wesen auch verändert?
Also durch diese Belastung nun fast 30 Jahre lang. Gott, früher war ich frei, unbelastet natürlich als junges Mädchen. Ich hatte die Liebe meines Lebens und wir sind gereist und haben uns um nichts Sorgen machen müssen. Einfach nur, es drehte sich um uns und unseren Spaß und das schöne Leben. Und es hatte auf einmal eine enorme Ernsthaftigkeit, unser gemeinsames Leben. Das ist auch etwas, was uns natürlich ganz stark, mich und meinen Mann, verbindet. Auch diese gemeinsame Aufgabe, die wir aber trotzdem, glaube ich, auch trotzdem mit Spaß und Freude und allem, was dazugehört und das auch unseren Kindern vermittelt, haben wir natürlich, sind positive, zwei großartige Menschen, auch Niki. Wir lachen viel miteinander und ja, natürlich hat es unser Leben verändert, wie es grundsätzlich ein Leben verändert, ja, wenn man ein Kind bekommt. Das ist schon mal von daher selbstverständlich. Aber ich versuche, die Dinge immer sehr ins Positive zu drehen. Ich glaube, es gelingt mir auch.
Viele Familien zerbrechen ja auch mit einem behinderten Kind. Meist gehen die Männer, halten es anscheinend irgendwie nicht aus. Dein Mann, ich habe ihn ja gerade kennenlernen dürfen, ist immer noch da. Hattest du in manchen Augenblicken Angst, er könne euch verlassen?
Nein, niemals. Dieses Gefühl hat er mir nie gegeben. Und er ist immer da, für mich und für seine Kinder.
Das ist sehr schön. Weil ich weiß, meine Schwester hat ja auch ein behindertes Kind, also sie lebt nicht mehr, aber er hat ein Down-Syndrom, ist heute 19 Jahre alt. Aber sie hatte mir das mal erzählt. Sie war nämlich bei so einer Beratung, als er auf die Welt kam. Und da haben die ihr das erzählt, dass meistens die Männer weglaufen. Und das hatte sie wahnsinnig belastet. Also sie starb leider, als der Kleine 3 Jahre alt war. Aber in der Zeit hatte sie immer diese Sorge, vielleicht auch mal alleine dazustehen. Also das ist, ich denke mir, heute, vielleicht wäre es besser gewesen, man sagt sowas gar nicht zu einer Mutter. Ja, ja, weil warum soll man das überhaupt erzählen? Und warum, was interessieren Statistiken? Was interessieren, du musst ja deine eigene Hoffnung irgendwo in deinem Herzen bilden.
Ich bin dafür auch sehr dankbar, dass ich diesen wunderbaren Mann und Menschen immer noch an meiner Seite habe.
Was muss sich deiner Meinung nach in unserer Gesellschaft im Umgang mit Behinderten dringend verändern? Und welchen Weg dorthin schlägst du vor?
Ja, das große Thema Inklusion, was wir auch versucht haben, um es nur kurz zu sagen, was allerdings kläglich gescheitert ist. Wir wollten ihn immer entbehinderisieren oder ich auf eine normale Schule schicken, zusammen mit unserer Tochter. Aber er war dann der Einzige, der dann mit dem Rollstuhl auf dem Schulhof stand und keiner hat sich um ihn gekümmert. Er ist dann in eine entsprechende Schule gekommen. Es gibt diese wunderbaren Schulen, auch mit Therapien und so weiter.
Nochmal, aber muss da sich ändern. Du hast also das mit angesehen und hast gespürt, es geht ihm da nicht gut.
Es ging gar nicht. Es hat mich fertig gemacht, es zu erfahren, auch wie andere Eltern. Es waren 3 behinderte Kinder damals in dieser Klasse, eine Inklusionsklasse. Sie wurden dann immer so ein bisschen gesondert unterrichtet natürlich. Dann auf einem letzten Elternabend erzählten die Eltern dann alle, wichtig natürlich auch sich selber immer auf die Schulter klopfend, ach ja, den jungen Mann, den haben wir eingeladen und wie toll das doch geklappt hat. Ich bin zum Schluss aufgestanden, da stand die Entscheidung aber schon fest, ihn in eine andere Schule zu geben und habe gesagt, unser Kind wurde niemals von euch eingeladen. Ja, gucken alle dumm und verstummten. Also Inklusion ist tatsächlich ein schwieriges Thema, denke ich nach wie vor, dass ich vielleicht auch eher so andere Menschen damit so ein bisschen, ja, vielleicht doch auch auf die Schulter klopfen, dass sie ja so frei und so zugewandt diesem Thema sind, oder auch ihren eigenen Kindern zeigen, dass es ja auch noch andere Kinder gibt. Das war so dann in dieser Schule, so habe ich das auch empfunden, aber so war es auch. Das ist natürlich so ein falsches Vorspielen von Offenheit diesem Thema gegenüber. Mhm. Natürlich muss in der Gesellschaft dann auch viel passieren, aber ja, es ist schwierig. Wir sind in einem Verein, Leben mit Behinderung hier in Hamburg. Mein Mann ist da auch im Vorstand und da wird eben auch sehr, sehr viel natürlich getan in diesem Thema.
Dennoch spüre ich in deinen Schilderungen, dass du ein bisschen da so resignierst. Mhm. Also, dass du ein bisschen vielleicht, wenn ich das richtig interpretiere, ein bisschen die Hoffnung verlierst oder verloren hast, dass in unserer Welt, in unserer Gesellschaftsform der Behinderte immer irgendwo ein Außenseiter bleiben wird.
Also es kommt auf die Behinderung auch an, Tanja. Wenn man nun so einen jungen Mann sieht wie unser Niki, der immer fröhlich ist, der, ich sag tatsächlich, darf ich sagen, bildhübsch ist. Er ist ja auch in dieser Modelagentur mit. Der immer fröhlich und positiv auf Menschen auch zugeht. Das ist einfach. Er macht es anderen einfach. Aber es gibt auch schwerstbehinderte Menschen, die, mit denen man nicht sprechen kann, die sabbern, sag ich mal. Da entstehen einfach große Hemmungen gesunden Menschen, diesen Menschen gegenüber, weil sie einfach auch nicht wissen, wie sie mit ihnen umgehen sollen.
Da ist doch vielleicht die Inklusion für die jungen Menschen, die nicht, also die keine Behinderung haben, die Chance. Weil, also ich kann mich erinnern, in meiner Schulzeit gab es in meiner ganzen Schule keinen einzigen Behinderten, keinen Rollstuhlfahrer, also gar nichts. Also noch nicht mal vielleicht, es gab es ja in den 60er, 70er Jahren manchmal, dass es so Kinder mit so Klumpfüßchen oder so. Mhm. Also selbst so etwas gab es gar nicht. Meine Mutter hat dann den Elternbund Hessen für Inklusion Behinderter gegründet und bei uns zu Hause waren auch immer Blinde und Behinderte und so. Und meine Mami war da sehr engagiert. Aber irgendwie hatte man keine sonstige Berührung. Ich war sicherlich die große Ausnahme, dass bei mir zu Hause da mal so ein Blinder auch war. Und würdest du aber nicht sagen, dass das auf eine normale Schule zu geben, also dieses Kind auf eine normale Schule zu geben, auch eine Chance für diejenigen ist, also für all die anderen nicht behinderten Kinder, dass sie dann den Umgang, auch wenn sie dann mal erwachsen sind, auch gelernt haben?
Also es kommt auf jeden Fall auf die Behinderung an. Ja, mit einem Rollstuhlkind ist es natürlich schwierig für andere Kinder wieder zu spielen oder Fußball zu spielen auf dem Schulhof. Gut, es ist alles möglich. Die Lehrer werden natürlich zunehmend auch dahin ausgebildet. Und natürlich wird ganz viel getan und das ist natürlich unbedingt richtig. Kinder gehen ja selbstverständlicher mit dieser ganzen Thematik um. Und natürlich wird sehr viel getan. Früher wurden diese behinderten Menschen eigentlich, ich sag mal, weggesperrt. Es gab ja die Alsterdorfer Werkstätten. Also sie arbeiten, waren sehr separiert natürlich. Das ist jetzt durch diese ganzen WGs, das gibt es jetzt so nicht mehr. Es gibt viele WGs in ganz Hamburg, die in normalen Wohnkomplexen zum Beispiel, wo Wohnungen dann entstehen und die Menschen dort ganz normal leben, mit allen anderen auch in einem Wohnkomplex zusammen. Das ist ganz viel und ganz zunehmend und das ist auch der richtige Weg, auf jeden Fall.
Und in der Wohngemeinschaft deines Sohnes, sind das auch alles behinderte Menschen oder ist das gemischt?
Nein, es sind nur behinderte Menschen. Jeder hat irgendwas natürlich für sich. Niki ist auch dort der Einzige im Rollstuhl, aber es ist ein wahnsinnig großartiges Miteinander. Es gibt immer diese unglaublich versierten, liebevollen, großartigen Betreuer und junge Leute, die sich immer wieder finden lassen und diesen manchmal auch schwierigen Job tatsächlich ausüben. Aber es wird ja vom Staat unterstützt, diese speziellen WGs und unsere ist eben auch 24 Stunden betreut. Da kann man nicht gesunde Menschen unterbringen. Das ist einfach so ein ganz tolles Wohnkonzept, was es gibt. Aber die sind dann auch mit sich und es funktioniert großartig.
Ja, aber es könnte ja auch sein, vielleicht ist das eine naive Vorstellung von mir, dass man zum Beispiel sagt, in so einer WG sind dann vielleicht auch zwei Studenten, die da dafür kostenlos wohnen dürften und dann müssen sie sich aber auch ab und zu oder sollten sich auch ab und zu eben um die behinderten Menschen kümmern. Also auch wiederum, dass man dieses Miteinander mehr fördert.
Genau das findet aber statt. Sie wohnen da nicht, aber es sind ganz viele junge Leute, die natürlich die Freizeitgestaltung auch vornehmen. Natürlich, Niki ist neulich abends erst spät von einem Konzert wiedergekommen, da wurde er dann von einem, inzwischen, es sind ja auch immer Freundschaften, die dann durch diese Betreuer entstehen. Es sind junge Leute, entzückende junge Mädchen, die dann natürlich losgehen und auf eine Party oder Konzerte oder alle Freizeiten mitmachen, die unsere Kinder natürlich wollen. So ist das Konzept.
Ja, mein Sohn
selbstverständlich.
Mein Sohn hat auch diesen Sommer, also letzten Sommer, eine Behindertengruppe nach Frankreich begleitet. Irgendwie Kunterbundreisen heißt das. Genau. Und hat da im Zeltlager mit denen gewohnt. Und er hat es so humorvoll auch gesehen und er hat irgendwie auch sehr viel Freude dabei. Mhm. Aber klar, er hat vielleicht dann auch ein bisschen diese Ernsthaftigkeit daraus genommen, ja, dass es natürlich letztendlich auch etwas Trauriges hat, wenn man als behinderter Mensch auf die Welt kommt. Also es war dann nicht so dieses Mitleidige, sondern die haben irgendwie die so mit einem Augenzwinkern auch genommen, mit allem, was da so passiert.
Ja, natürlich, mit allem, was passiert.
Genau, und das hat mich sehr beeindruckt. Also an mir ist dieses Helfersyndrom irgendwie vorbeigegangen.
Ich bin immer sehr glücklich über, wie gesagt, diese ganzen jungen Leute, die immer wieder da sind und tolle Sachen miteinander arrangieren.
Du hast gleich nach der Geburt deiner Kinder aufgehört zu arbeiten. Längere Zeit warst du Pharmareferentin, später dann Klinikreferentin. Damals die einzige Frau in dieser doch sehr männerdominierten Branche. Als deine Kinder dann 4 Jahre alt waren und ihr euch mit Au-pairs aus Slowenien und Eltern, glaube ich, deines Mannes sehr gut organisiert hattet, kam eines Tages die Pharmafirma, für die du früher gearbeitet hast, wieder auf dich zu und fragte, ob du vielleicht Lust hättest, weiterzumachen. Du sagtest ja und bliebst bis zu deinem Renteneintritt dabei. Zusätzlich hast du eine Ausschreibung des Jugendgerichts Hamburg gesehen, die eine ehrenamtliche Schöffin suchten, also eine Richterin im Strafverfahren als Teil der Rechtsprechung und somit als dritte Gewalt im Staat. Du hast dich beworben, wurdest ausgewählt und um mehr Background-Wissen zu erlangen, bist du dann auch in diesen Schöffenverband eingetreten und hast dich auch immer wieder so ein bisschen weitergebildet, um das ganze große Picture besser zu verstehen. Hast viele Strafprozesse von Jugendlichen begleitet und auch deine Urteile gefällt, natürlich im Zusammenspiel mit den anderen Richtern. Nun willst du damit aufhören. Ist das Leid der jungen Menschen auf Abwägen letztendlich zu belastend für dich geworden?
Also es macht ja was mit mir, wenn ich da am Gericht sitze und diese Verfahren mit begleite und ja mit urteilen soll über deren Leben. Es ist auch schwierig manchmal mit diesen Jugendlichen, die von überall herkommen auf der Welt. Und hier mit Drogen zu tun haben zum Beispiel. Es ist einfach ein Sumpf, der sich da auftut. Wirklich ein Sumpf, der eigentlich auch belastet. Und ich möchte mich damit einfach nicht mehr belasten oder auch nicht mehr damit beschäftigen. Also das war eine spannende Erfahrung, das mal zu machen. Aber es ist auch ein schwieriges Feld, finde ich.
Also du hast jetzt nicht mehr so die Kraft dafür.
5 Jahre macht man das immer. Man wird ja als Schöffe gewählt, tatsächlich vom Staat. Man kann dann auch nicht mehr Nein sagen. Man ist dann so da drin in diesem Ganzen. Und es ist jetzt das letzte Jahr. Es sind jetzt wieder Schöffenwahlen Ende dieses Jahres. Aber ich werde mich nicht mehr aufstellen lassen. Ich habe schon einen Brief bekommen, dass sie gerne möchten, dass ich weitermache. Aber ich habe mich jetzt definitiv dagegen entschieden, weil ich jetzt doch so viel schönere Dinge erlebe und
noch
mache.
Ja. Deine Tochter ist einerseits Topmodel und erfolgreiche Sängerin und Songwriterin unter dem Namen Anama. Begonnen hat alles noch unter ihrem bürgerlichen Namen Anna-Maria Nemetz mit einem Sieg bei der TV-Castingshow The Voice of Germany 2016.
Nein, kein Sieg. Ich berichtige dich. Sie war das beste Mädchen in der Staffel 2016. Es wurde dann ein junger Mann.
Ich gucke das nicht so richtig, zumindest ein halber Sieg.
Oh ja, doch.
Neben ihrer Musik- und Modelkarriere studiert sie gerade Germanistik in Mailand. Vor gut 2 Jahren sprach dich die Hamburger Modelagentur deiner Tochter Core Artist Management an, ob du nicht auch mal Lust hättest zu modeln. Seitdem folgst du den Spuren deiner Tochter und arbeitest nun mit über 60 als gefragtes Best-Ager-Model, läufst bei den Modenschauen deines Lieblingsdesigners Marcel Ostertag auf der Fashion Week in Berlin und modelst auch für seine Saisonshootings und wirst hoffentlich auch in Zukunft für große Werbeagenturen und TV-Spots gebucht.
Ich bin sehr gespannt.
Ja. Eine ganz andere Welt tut sich da plötzlich auf und ganz unverhofft, nehme ich an.
Ja,
also ganz
doch.
Hast du ja nicht damit gerechnet.
Nein, gar nicht.
Kannst du es genießen oder es selbst noch nicht immer ganz glauben?
Also das Zweite tatsächlich. Manchmal glaube ich es noch gar nicht so richtig. Aber beides eigentlich. Aber ich genieße es auch. Es ist natürlich schon eine tolle Erfahrung, wirklich. Und ich habe damals zu meiner Agentur gesagt, als ich den Vertrag unterschrieb, ich möchte einmal wenigstens in meinem Leben, wenn ich schon dieses Game mitmache, einmal in meinem Leben auf einem Laufsteg laufen, um eben genau mal zu spüren, was hat eigentlich meine Tochter all die Jahre so erlebt. Und ja, ich traf dann auf diesen wunderbaren Designer Marcel Ostertag. Wir haben uns gesehen und er hat mich sofort gebucht für seine nächste Show, die dann im letzten Jahr im September stattfand und nun wieder. Und ja, es ist schon eine aufregende Welt. Also ich empfinde es noch so. Andere sagen, oh Gott, warum tust du dir das eigentlich an? Aber manchmal steckt vielleicht auch ein bisschen Neid dahinter. Das erlebt man auch. Oder Missgunst, gerne. Nein, es macht sehr viel Spaß doch plötzlich. Naja, wer findet es nicht toll. Ich bin da ehrlich, natürlich auch im Rampenlicht auf einmal zu stehen.
Natürlich.
Aber es fordert mich auch. Es ist schon aufregend und auch jetzt, wenn ich denke an die letzte Fashion Week, allein dieser endlos lange Catwalk, den ich dann auch zweimal gelaufen bin. Ich hatte also die Ehre für Marcel direkt zwei Outfits dann auch zu präsentieren. Also ich war schon ganz schön K.O. anschließend.
Muss man vielleicht dem Hörer erzählen, dass früher bei den Modenschauen ja sich immer die Models hinten so ganz schnell umgezogen haben, mehrmals. Ja. Und man musste ganz, ganz schnell machen.
Oh Gott, ja.
Und heute, schon seit vielen, vielen Jahren, ist es einfach so üblich, dass man jedes Model eigentlich nur einmal rausschickt und es eben so viele Models gibt,
richtig,
wie Outfits.
Genau.
Also insofern ist zweimal gelaufen, ja, eine große Ehre.
Ja.
Also das Einzige, ja, wo ein Model zweimal gelaufen ist in den letzten Jahren, war ja immer nur, wenn sie dann auch das Brautkleid am Ende anhaben durfte. Dann kam sie nochmal. Also es gibt es, glaube ich, auch schon nicht mehr inzwischen. Aber früher wurde das immer mit einem, ja, Brautkleid beendet.
Stimmt.
Aber wenn man dein Leben seit der Geburt deiner Kinder betrachtet, kann es auch sein, dass natürlich diese Modelwelt, in die du jetzt da eingetaucht bist, auch eine gewisse Leichtigkeit hat, die du ja so viele Jahre auch gar nicht erleben durftest.
Auf jeden Fall. Es lenkt mich wahnsinnig ab, natürlich von unserem Thema, dieses Thema ist immer in mir. Ich schlafe auch damit ein. Aber es lenkt mich auch wunderbar ab. Es bringt mich einfach mal wirklich, wie du sagst, in diese Leichtigkeit oder diese oberflächliche Welt, die es ja ist. Auch das Thema Instagram gehört dazu. Das beschäftigt einen schon ganz schön.
Ja. Auf
Instagram kann man ganz schön viel Zeit verbrennen. Aber es macht auch Spaß. Auch Instagram ist ein Teil meines jetzigen Lebens und ich habe, und das schätze ich tatsächlich daran, wahnsinnig viele tolle Frauen, Menschen kennengelernt, mit denen ich tatsächlich Kontakt habe. Und Tanja, letztlich, wir uns beide hat es ja auch zusammengeführt,
ja,
letztlich durch Stephanie vom Heyday Magazin.
Genau, Stephanie Leubert, die auch schon bei mir zu Gast war in meinem Podcast, eine wunderbare Frau. Und es war ja bei dem schönen Dinner mit Heyday Magazin und Gary Weber in Berlin.
Genau.
Und ja, also ich hab dich gesehen und hab mir irgendwie gedacht, das ist eine tolle, interessante Frau, auch wenn ich dich natürlich noch gar nicht kannte.
Du kann trägst, ich nur zurückgeben, Tanja.
Ja. Du trägst ja deine Haare sehr kurz und grau, verdeckst somit dein Gesicht überhaupt nicht. Ich könnte mir gar nicht vorstellen, ich habe meine Haare nie zurück, weil ich die immer irgendwie noch so ein bisschen brauche, so vielleicht als Schutz.
Du bräuchtest dich überhaupt nicht verstecken.
Und dein Hals ist auch frei, ja. Trotzdem hast du natürlich Falten und bist natürlich auch, man muss ja auch nicht aussehen wie 17. Ich finde das sehr toll, weil wo alle in dieser Branche und in dieser Social-Media-Welt, Instagram, Facebook, ja zum Schönheitschirurgen laufen und immer noch eine Creme, die irgendwie noch mehr Kollagen und noch mehr, weiß nicht, Hyaluron und was und was hast.
Ja.
Also du scheinst ja sehr gut mit diesem Älterwerden umzugehen. Aber ist das auch wirklich so? Macht dir Älterwerden keine Angst?
Es machen mir auf keinen Fall Faltenangst oder zunehmende alten Falten. Das ist ja schließlich mein Leben auch. Und das Älterwerden, nein. Also die Zeit, die mir bleibt, das ist die Frage. Und natürlich die Angst, mich irgendwann von diesem Leben verabschieden zu müssen. Im Hintergrund natürlich immer meine Kinder oder unser Sohn. Das natürlich ist immer das große Thema, was mir tatsächlich...
Also die Fürsorge, ja, für ihn auch.
Ja, mhm. Natürlich haben wir ein Netzwerk inzwischen. Natürlich ist unsere Tochter da. Aber das Altwerden nicht um wegen der Falten. Nein, überhaupt nicht. Dafür werde ich ja auch letztlich gebucht oder dafür bin ich vielleicht auch erfolgreich doch irgendwann mal. Und dafür werde ich auch geschätzt und auch für meine grauen Haare natürlich, meine weißen Strähnen. Das ist ja ein bisschen meine Bank, wenn ich das jetzt mal so sagen darf.
Ja, ich glaube, das wenn ist du es geliftet wärst, nein, und blond gefärbt, würde man dich sicherlich, glaube ich sicher, dass es heute in dem Zeitgeist du gar nicht gebucht werden würdest.
Nein, das ist ja das, wofür ich gebucht werde, warum ich so bin, wie ich bin. Und eben, ja, ohne Botox, ohne Filler.
Mhm. Ja.
Ja.
Deine Eltern sind inzwischen beide tot. Zuerst starb deine Mutter an einem Herzleiden mit Lungenentzündung, dann einige Jahre später dein Vater mit 94. Er war dement und wurde aber von guten Betreuern im eigenen Haus gepflegt. Hat er dich trotz seines langsamen Verschwindens auch manchmal zum Lachen bringen können?
Absolut. Da gibt's natürlich einige schöne Geschichten. Ja, eine besonders, die mir dann natürlich spontan einfällt. Er war immer Leser des Hamburger Abendblatts. Und meine Mutter war, es ist eigentlich schrecklich zu erzählen, wenn ich das so bedenke, aber auch furchtbar komisch. Meine Mutter war kaum unter der Erde, meinte mein Vater, so er müsste doch mal wieder eine Frau haben und immer doch noch mal wieder vielleicht heiraten. Und setzte dann tatsächlich eine Annonce in das Hamburger Abendblatt. Das machte man damals so mit Annoncen unter Chiffre. Und seine Betreuerin, eine tolle Frau auch, die, wir hatten immer zwei Betreuerinnen, die sich 14-tägig abwechselten. Also er war gut versorgt mit Frauen. Die wunderten sich dann auf einmal, was da für Post kommt. Also er hätte, glaube ich, noch mal die Chance gehabt. Aber er hat es dann auch alles wieder vergessen.
Ja.
Also es war, ja, eine von einigen komischen Geschichten tatsächlich, ja.
Aber du würdest sagen, weil das betrifft ja doch auch viele Familien, dass ein Angehöriger eventuell diese Krankheit bekommt. Du würdest schon sagen, dass es nicht immer nur alles schlimm ist.
Es kommt ja darauf an, in welchem Alter diese Diagnose gestellt wird, Demenz. Bei meinem Vater ist es ja eindeutig eine Altersdemenz gewesen und ja, er wurde so langsam immer vergesslicher. Was ich aber tatsächlich finde, es ist manchmal gar nicht so ganz schlecht, wenn das so ist. Er hat es fröhlich gehabt noch in seinem Leben und hat eben auch manche Dinge vergessen. Auch dass es meine Mutter nicht mehr gibt, hat er dann eben auch vergessen und konnte damit sehr gut dann leben. Und die beiden Betreuerinnen, die haben ihm ein nettes Leben nochmal geboten. Ja, es wurde gesungen und es war fröhlich und gut. Er wiederholte natürlich immer wieder die Geschichten und sein Langzeitgedächtnis kam dann natürlich manchmal doch so klein, immer wieder so Kriegsgeschichten dann doch immer mal wieder hoch.
Mhm. Aber es war für dich nicht eine, sagen wir mal, etwas Beengendes, etwas Schweres, wenn du ihn besucht hast, wenn du ihn in dem Verschwinden auch erleben musstest.
Im Grunde fand ich es ja auch eine Beruhigung für mich. Wir mussten uns ja nicht mit der Tragik des wirklich Altwerdens bei ihm oder er war nicht schwer krank, Gott sei Dank. Es war einfach nur das, dass er nicht mehr so richtig Dinge wusste oder erinnerte einfach. Im Grunde war es, machte es uns das Ganze einfacher für ihn. Ich meine, er starb dann mit 95, hat ein wunderbares Alter erreicht.
Wann hat das angefangen bei ihm mit der Demenz?
Also ich denke mal so um die 90, so langsam. So eine Altersdemenz,
also war
ist ja eher so schleichend. Mhm. Ja, so schleichend.
Es war gar nicht eine so lange Zeit.
Nein. Mhm. Ja, sehr, manchmal sehr ist es ganz gut in so einem Alter, finde ich. Finde ich sowieso, ja. Wenn ich denke, ich habe solche Angst davor, vor diesem Altsein oder irgendwann, wie gesagt, mich verabschieden zu müssen. Und wenn man dann vielleicht nicht mehr so ganz klar ist, ist es vielleicht eine ganz gute Einrichtung im Leben, dass es so ist, mhm. dass man es dann nicht mehr so als so schrecklich empfindet. Mhm.
Im Frühjahr diesen Jahres wurdest du und deine ganze Familie von Marcel Ostertag als Model für die Kampagne seiner Brillenkollektion für Mr. Spex gebucht. Mhm. Auch dein behinderter Sohn Nicolas im Rollstuhl war Teil des Shootings. Das ist ja nicht nur in der Modebranche, sondern eigentlich überall leider noch die ganz große Ausnahme. Macht dich das wütend oder traurig? Oder kannst du auch ein bisschen verstehen, wenn Menschen, Firmen Berührungsängste mit Behinderten haben, besonders in ihren Kampagnen?
Ja, es ist auch schwierig natürlich. Es ist schwierig, einen jungen Mann dann immer anzuziehen, auch mit den richtigen Sachen. Es geht ja immer um Geld und um Werbung und um Verkaufen. Und ich fand es großartig und es hat mich zu Tränen gerührt, als Marcel mich anrief und sagte, du, ich möchte mit deiner ganzen Familie dieses Brillenshooting machen und auch mit Nicolas, dass er gesehen wird, fand ich einfach großartig. Aber ich verstehe es auch, es ist nicht einfach. Also auch Designer, ich sag, schmücken ist jetzt das vollkommen falsche Wort. Ich denke zum Beispiel an Michael Michalski, der auch immer Ausnahmemodels laufen ließ auf sein Schauen. Es gibt in unserer Agentur einen bildhübschen jungen Mann, blond, der allerdings ein amputiertes Bein hat, was dann aber besonders sichtbar gemacht wurde auf dem Laufsteg. Also es ist so ein bisschen schwierig zu sagen. Also ob sich der Designer eigentlich jetzt damit schmückt, dass er auch so offen ist oder ja, es ist so ein bisschen zwiespältig.
Eine Gratwanderung
auf jeden Fall.
Kann ich ja gut nachvollziehen. Mhm. Wo hört das Mitgefühl auf? Wo fängt es an? Mhm. Wo ist es ein bisschen eine Ausnutzen ist vielleicht auch der falsche Begriff, aber ich mache mir vielleicht manchmal auch das zunutze, um mein eigenes Image ein bisschen zu verbessern.
Vielleicht, obwohl ich es Marcel auf keinen Fall in diesem Fall unterstelle.
Aber ich glaube, das spürt man auch, oder?
Herzlicher Mensch und es war ein so tolles Fotoshooting. Es hat so viel Spaß gemacht mit uns allen.
Ich habe einen kleinen Clip gesehen auf seinem Instagram-Account über das Shooting und man spürt. Und ich glaube, das kann man sicherlich auch, wenn man nicht die Mutter von Niki ist. Man spürt einfach, dass es bei ihm wirklich so aus dem Herzen kommt.
Absolut.
Dass er das wirklich möchte.
Absolut, ja.
Und das hat mich auch sehr, sehr...
Obwohl er sich bei mir wirklich entschuldigte, dass eben die Fotos manchmal tatsächlich nicht so günstig oder doch so gut mit ihm geworden sind. Es war dann doch ein bisschen schwierig. Aber er war dabei und Niki fand es großartig und er hat sich darüber gefreut und wir als Familie. Und das war mir das Wichtigste, dass er einfach auch mal so etwas miterlebt, was seine Schwester auch immer erlebt.
Ja. Du machst einmal im Jahr einen Familienurlaub mit der ganzen, mit allen, also auch mit Niki, reist aber auch manchmal nur mit deinem Mann und sogar manchmal ganz alleine. Reist du immer an neue Plätze oder kommst du auch gerne wieder an einen gleichen Ort zurück?
Also alleine gereist bin ich eher früher, als wir natürlich die Kinder hatten, dass wir einfach mal uns frei machen von der häuslichen Belastung, sage ich jetzt mal so, dass wir immer mal uns mal eine Woche genommen haben. Und wir hatten ja dann Au-pair-Mädchen und Schwiegereltern, die dann auch immer dann zur Stelle waren. Jetzt genieße ich es natürlich sehr, dass wir die Zeit haben. Und mein Mann nennt sich ja nun auch Rentner, obwohl dieses Wort finde ich nach wie vor irgendwie sehr befremdlich. Also wir sind Inhaber eines Rentenausweises. Ich genieße es sehr, einfach mit meinem Mann zu reisen. Dann sind wir wirklich so miteinander und nur mit uns und kein Job. Ich liebe es auch, mit ihm an Plätze wieder zu reisen, die wir schon kennen und die uns vertraut und die wir sehr, sehr mögen. Zum Beispiel ist unsere Lieblingsinsel auch immer wieder Lanzarote. Ich traue immer wieder gerne dahin, wunderschön da. Aber wir machen eben auch zu zweit, wie jetzt demnächst, ich freue mich wahnsinnig darauf, mit unseren besten Freunden eine Reise über 4 Wochen. Ich war noch nie 4 Wochen im Stück weg. Wir wollen nach Khao Lak, nach Thailand und ein bisschen rumreisen. Ich habe natürlich alles organisiert, oder wir auch um unseren Sohn herum. Wir haben natürlich ein Netzwerk an Menschen. Unsere Tochter ist trotzdem natürlich da und erreichbar, auch wenn sie zurzeit in Mailand ist. Aber wir machen natürlich auch andere schöne Reisen und wollen noch ein bisschen was von der Welt sehen.
Also eine ganz neue Freiheit.
Ja.
Ich habe gehört, ihr seid ja auch Pächter eines Kleingartens in der Nähe hier von eurer Wohnung.
Man glaubt es
kaum. In dem ihr einfach mal nur sitzt oder auch mal mit Freunden esst oder was auch immer ihr da macht.
Mit Freunden grillen.
Und ihr baut noch nicht mal Gemüse an. Also ihr seid wirklich, ihr tut einfach nichts. Ihr genießt einfach nur den Garten. Ist denn die Zeit und das Innehalten dein größter Luxus?
Ja, das kann man so sagen. Zeit haben. Zeit, ich habe das Gefühl, mir sitzt die Zeit dauernd im Nacken. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Zeit. Das ist irgendwie furchtbar, wo Menschen sagen doch immer, Rentner haben nie Zeit. Gut, vielleicht liegt es ein bisschen an diesem veränderten Zeitmanagement, sage ich mal. Ich muss ja nicht morgens um 7:30 aufstehen. Ich kann mir auch die Zeit nehmen und um 9:30 oder um 9:00 vielleicht aufstehen. Aber schon fehlt mir natürlich wieder die morgendliche Zeit. Und dann sitzen wir gemütlich in unserer Küche und frühstücken immer noch um 11:00 und plötzlich ist der halbe Tag aber schon weg. Vielleicht ist es das, was es ist, warum Rentner nie Zeit haben, weil man ein anderes Zeitmanagement vielleicht hat.
Ja, man hat ja weniger Stunden zur Verfügung, wenn man vielleicht mal ausschläft oder man geht mal früher ins Bett. Oder ich kann es gut verstehen, weil man spürt ja beim Wochenende auch manchmal das so, dass es einfach so zerrinnt. Man hat eigentlich gar nicht viel getan, aber
nichts.
Das war, vielleicht müssen wir das auch lernen, das zu genießen, das Faulsein zu genießen.
Ich weiß gar nicht, wie das geht, Tanja. Ich war eigentlich nie faul in meinem Leben, auch in meinem Job nie. Und es gibt immer irgendwas zu tun, auch jetzt. Wenn ich nichts tue, dann gehe ich auch zum Sport. Also, oder ich muss unbedingt mein Englisch verbessern. Das ist leider ein großes Thema bei mir. Das sitzt mir auch ein bisschen im Nacken. Und die Agentur sagt, du, wir wollen dich nach Mailand schicken oder nach London. Es gibt dort noch weitere Agenturen. Also Englisch lernen ist das große Thema.
Ja, aber du hast ja, es ist ja schön, dass du noch viel vorhast. Und deshalb danke ich dir auch und ich bin sehr, sehr froh, dass wir uns begegnet sind, dass wir uns gleich sympathisch waren und dass ich heute hier in deinem schönen Zuhause dieses wunderbare Gespräch mit dir führen durfte. Danke für deine Gedanken und natürlich für deine Offenheit.
Tanja, ich danke dir. Herzlichen Dank, dass ich diesen Podcast mit dir machen durfte.